Der Anwalt sprach mit den Gläubigern, ersparte Michael Peinlichkeiten und handelte Zahlungsbedingungen und mehrfach einen Verzicht auf Forderungen aus. In seiner nüchternen, von jedem Halsversprechen weit entfernten Art versicherte er Michael, dass es sich letztendlich damit leben lassen würde. Michael war ihm dankbar, hatte keine rechte Vorstellung davon, wie das vonstatten gehen sollte. Zum Leben brauchte man Geld, so absurd das in seinen Ohren klang. Wenn einer aber 7 Millionen Schulden hatte, konnte er von dem Geld, das ins Haus kam, schließlich unmöglich etwas übrig behalten. »Das wird nicht ganz so heiß gegessen, wie es gekocht wird«, erklärte ihm der Anwalt. »Würden Ihre Gläubiger Sie am Boden zerstören, hätten Sie auch jede Aussicht auf zumindest anteilige Rückzahlung Ihres Geldes zerstört. De facto läuft ein nicht unbeträchtlicher Teil der Menschheit mit Schulden herum, die er nie zurückzahlen kann.« Michaels lebenslanger Verdacht, die gewaltigen Geldmengen, mit denen Eingeweihte argumentierten, wären lediglich ein Phantom, eine schwarze Wolke, die man bei Bedarf bedrohlich einfliegen lassen konnte, erhielt von neuem Nahrung. Nur konnte er sich damit nicht aus der Affäre ziehen. Dass Geld nicht existierte, ließ sich so wenig beweisen wie das Gegenteil. Und Schulden waren ja nicht einmal Geld, das existierte, sondern welches, das laut Gesetz zu existieren hatte. Sie ließen sich auch dann nicht aus der Welt reden, wenn sie gar nicht darin vorhanden waren. Während sein Anwalt also darum rang, dass dem beliebten Kultautor Michael Ende nicht die Lebensgrundlage entzogen wurde, trat von unerwarteter Seite ein Retter auf den Plan: Hans Jörg. »Wir haben uns deinetwegen Gedanken gemacht.« »Wer? Wir?« »Mein Vater und ich, Sabine, die ganze Familie.« »Das ist nett von euch, ich bedanke mich.« »Ich habe konkrete Gedanken gemeint«, sagte Hans-Jörg. »Gedanken um Geld. Was du für den Verlag bedeutest, ist uns natürlich klar. Dass du unbelastet deiner Arbeit nachgehen kannst, liegt also in unserem Interesse.« Michael wartete. Über Hans-Jörgs Wangen zog eine Spur von Röte. Er war noch immer der einzige Mann, bei dem Michael dergleichen je beobachtet hatte. »Wir haben uns deshalb, in Absprache mit deinem Anwalt, bereit erklärt, deinen Gläubigern Garantien zu geben«, fuhr Hans-Jörg fort. »Von den Rückzahlungsraten abgesehen, bieten wir dir bis auf Weiteres ein monatliches Festhonorar von 10.000 Mark. Dass Verlage ihren Autoren solche Vorschusshonorare zahlen, wird ja heutzutage immer üblicher.« »Ich kann das nicht annehmen«, durchfuhr es Michael, und er fühlte sich sekundenlang zu beschämt, um nach Worten zu suchen. Im nächsten Augenblick fiel ihm ein, wie unwahrscheinlich es war, dass Hans-Jörg ihm ein solches Angebot ohne reifliche Überlegung und aus purer Großmut unterbreitete, selbst wenn er es gewollt hätte. Der Verleger war ein paar Jahre lang mit ihm gemeinsam zum Träumer geworden, dem selbst der Himmel keine Grenze zu setzen vermochte, aber er war schon lange auf die Erde zurückgekehrt, verantwortungsbewusst, pragmatisch, bei seinen Angestellten wie seinen Autoren im Wort. »Du tust das natürlich nicht ohne Gegenleistung«, sagte Michael. »Natürlich nicht.« »Du musst ja an den Verlag denken.«
»Sicher.«
»Also, was?«